Ja, Benjamin, wir sprechen über dein neuestes Buch, über einen richtig dicken Wälzer, den wir hier auch bewundern dürfen. Neues Geld für eine neue Welt, warum das Geldsystem kein Herrschaftsinstrument sein darf. Wie viel Energie steckt da drin? Wie viel Herzarbeit?
Sehr viel. Danke erstmal für die Einladung. Also es heißt natürlich neues Geld für eine freie Welt, wenn du erlaubst, dass ich dich kurz korrigiere.
Stimmt, da steht's auch, ja.
Genau, alles bestens. Natürlich sollte, solange wir dieses Geldsystem haben, was wir heute eben haben, dass aus dem Nichts Geld entsteht durch Kreditvergabe, solange sollte eigentlich jeden Tag ein Buch entscheiden zu dem Thema. Das ist mal meine grundsätzliche Meinung dazu. Und es ist klar, wenn man so ein Buch schreibt, und wir haben auch bewusst Wert darauf gelegt, keine Fiat-Produktion zu machen, also dünne Bauweise, billig, sondern es ist ein Substanzwerk, soll eben für substanzielles Geld stehen, dass ich eben, wofür ich mich einsetze, beziehungsweise ich setze mich eben dafür ein, dass die Menschen die freie Wahl haben. Das ist eigentlich das, was ich möchte. Und es steckt viel Herzblut dahinter. Und es ist natürlich auch so, dass es wirtschaftlich mich nicht großartig besser stellt. Insofern ist es rein leidenschaftlich induziert, das Ganze, und motiviert.
Gleich der erste Satz hier im Vorwort oder in einem Vorzitat von Ayn Rand, von der ganz berühmten amerikanisch-russischen oder russisch-amerikanische Autorin und auch Taktgeberin ihrer Zeit eigentlich. Und sie schreibt in einem Statement: Geld ist das Barometer der Moral einer Gesellschaft. Wie können wir das verstehen?
Vielleicht nur ein Beispiel. Man könnte da, alleine darüber könnte man ewig philosophieren und sprechen. Also wenn ich jetzt im Laden einkaufe und kaufe Brötchen oder sonst was, dann bekomme ich das Brötchen, ich bekomme einen Wert und ich gebe dann einen Zettel. Und früher hat man eben Gold gegeben, Silber, wie auch immer. Das ist ein Ausdruck von Wertschätzung, auch für Dienstleistung, für alles Mögliche. Und das heißt, dieses Barometer, dass es irgendwie verkommt, wenn das Geld eben verwässert wird, dann verwässert sich auch die Wertschätzung. Also es ist so ein philosophischer Ansatz, denke ich. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Und natürlich der andere Punkt ist, dass wir schauen uns einfach mal, Stichwort Substanz versus Fiat, die Brücke in Dresden, die Carola-Brücke, die zusammengebrochen ist.
Ja.
Das ist eine Fiat-Bauweise. Dann haben wir die Brücke in Trier, die Römerbrücke, die steht über 2000 Jahre. Ja. Und das ist eben etwas, oder wir nehmen mal die Gründerzeit, wie da gebaut wurde, steht bis heute. Und andere Bauten aus den 70ern werden abgerissen. Also das spricht dafür, dass es eben Moral ist, dass es darum geht, wie die Ästhetik ist auch. Ja, also es sind viele Punkte. Man kann über das Thema Geld ewig sprechen. Und ich finde, wenn man darüber nachdenkt und sich das mal vor Augen führt, welche Dinge für die Ewigkeit gebaut wurden und welche eben nicht, wenn Geld nichts wert ist, wenn Geld keine Rolle spielt, weil man sich verschulden kann, dann führt es eben vor allem auch dazu, dass die Menschen sich die Waschmaschine heute kaufen und dann abstottern. Das heißt, wir leihen uns Geld aus der ungewissen Zukunft, konsumieren jetzt und müssen es dann später irgendwie zurückerwirtschaften. Ja, also wir ziehen den Gegenwartskonsum vor. Wir sparen weniger. Und sparen ist eigentlich die Essenz für den Wohlstand, für den zukünftigen Wohlstand. Wenn wir sparen, das dann später in Produktionsmittel investieren, dann sind wir in der Lage, mehr Güter, Waren und Dienstleistungen zu produzieren. Die Produktivität steigt und dann steigt auch der Wohlstand. Also wir haben hier so viele Punkte, die wir anführen könnten, die zu einem wahnsinnigen Fehler und zu wahnsinnigen Fehlentwicklungen führen. Und ja, wir erleben das ja leider seit 1914 und beschleunigt seit 1971, seitdem eben die formale Golddeckung weggewischt wurde, einfach durch einen Rechtsakt. Nicht, dass die Menschen gesagt hätten, das ist jetzt, also durch Angebot und Nachfrage. Wenn jetzt der Bäcker hat Croissants, er hat Körnerbrötchen, und die Menschen fragen plötzlich keine Körnerbrötchen mehr nach, dann schmeißt er die raus aus dem Sortiment. Das ist dann eine Entscheidung der Menschen. Aber hier kommt es immer durch Rechtsetzung in die Welt. Und das ist einer der großen Kritikpunkte aus meiner Sicht. Auch die amerikanische Notenbank Fed. Wir können uns ja auch verabreden, können sagen, wir gründen jetzt eine Notenbank. Ja, das kann man machen. Aber wir sind nicht scheinlegitimiert worden durch den Kongress. Und das hat man damals gemacht. Ja, dass man am 23.12., kurz vor Weihnachten, man könnte sich vorstellen, vielleicht hatte nicht mehr jeder Zeit hinzukommen. Also man brauchte nicht ganz so viele, um eine Mehrheit zu erzeugen. Ja. Und dann hat man der Welt dieses Geldkartell übergestülpt. Hinterrücks. Also ich sage auch ganz bewusst, nicht von oben. Ja. Es kommt hinterrücks.
Ja. Ein Coup?
Und wir sind nicht unten.
War das ein Coup?
Das war ein Coup. Und es war ja auch der zweite Versuch. Der Aldrich-Plan, der scheiterte einige Jahre vorher. Und man hat dann eben einen neuen Anlauf genommen. Es gab großen Widerstand. Und es wurde aber doch durchgepeitscht. Und wir leiden bis heute unter diesem Fehler. Und Ursprung dieses Fehlers ist nach meiner Auffassung die Akzeptanz der Menschen, dass sie eine positive Rechtsetzung, die eigentlich eine positive Unrechtsetzung ist und auch schon ein Euphemismus in sich, positive Rechtsetzung, da denkt man irgendwie an was Gutes, ne? Positiv halt. Ist es aber nicht, weil Recht eigentlich durch, wir haben uns hier verabredet, freiwillige Übereinkunft, Vertrag von Vertragen und so weiter. Aber das, was wir da erleben, dieses aufgezwungene Recht, ist Unrecht und es ist Zwang.
Das muss man verstehen. Gab es seit 1914 Versuche, dieses System umzukehren? Gab es da irgendwie mal einen Putsch gegen den Putsch?
Also es gab natürlich eine Kampagne von Ron Paul. Das ist vielleicht bekannt. End the Fed. Das hat er lanciert, ich glaube, Ende der Nullerjahre. Das gab es. So richtig einen Putsch gab es in dem Sinne nicht. JFK wird etwas nachgesagt. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Also es gab sicherlich Widerstand auch danach und es gab bestimmt Versuche, aber ich glaube, dass es auch sehr ungesund sein kann, wenn man sich dagegen auflehnt. Punkt eins. Punkt zwei, dass wir natürlich auch nicht alles mitbekommen, was es an Versuchen gab. Wir leben jetzt 30, 40, 50 Jahre und was davor war zwischen 1914, also es ist ja ein langer Korridor und die historischen Daten, die aufgezeichnet werden, die sind eben so, wie sie aufgezeichnet wurden. Ich war nicht dabei. Also ich nehme mich da zurück, bin da sehr demütig, aber ich kann mir vorstellen, dass es viele gibt, die da etwas versucht haben, was wir ja auch tun bis heute.
Im Kapitel Grundlagen schreibst du, das Geld, da steht die größte technologische Erfindung der Menschen. Also wir stehen hier in einem historisch bedeutenden Ort, in einem Technologiemuseum Junkers. Hier stehen Maschinen, hier stehen Flugzeuge. Das ist wirklich große Technologie in meiner Wahrnehmung. Warum wird hier Geld als große technologische Erfindung der Menschheit bezeichnet?
Ja, vielleicht ist es ein bisschen unglücklich gewählt. Vielleicht ist es eher eine Innovation. Technologisch ist eher ein bisschen irreführend, also das würde ich vielleicht heute anders überschreiben. Aber nach meiner Auffassung ist oder fußt der Wohlstand darauf, der Wohlstand unserer heutigen Zeit, auf der Arbeitsteilung, dass wir Menschen uns spezialisiert haben. Wenn ich zu Hause die Hecke bei mir schneide, dann ist sie in der Qualität schlecht, weil es schief wird und ich brauche ewig und drei Tage. Ja? Also hole ich mir jemanden, der das kann. Und so organisiert man sich arbeitsteilig und jeder ist in seinem Gebiet eben der Fachmann und ist schneller dann, ist produktiver. Mhm. Also der schneidet deutlich mehr Hecken am Tag, als ich das hinbekomme, um es mal, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Und dann kann ich meiner Profession, meiner Leidenschaft nachgehen. Und auf der Basis ist natürlich dann irgendwann diese ganz feingliedrige Arbeitsteilung entstanden. Und dazu brauchst du ein Tauschmittel, ja, weil man eben nicht Äpfel mit Birnen tauschen kann oder ein Tausendstel Ochsen gegen eine Birne. Das ist eben schwierig und deswegen ist Geld wichtig. Geld ist zudem auch wichtig als zur Kalkulation, dass man Produktionsumwege errechnen kann. Welcher Weg ist der effizienteste? Das schont dann auch Ressourcen, dient also der Umwelt. Das ist ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Und eine Sache, die ich noch anführen möchte, die 1919 bereits veröffentlicht wurde von Ludwig von Mises, dass er damals in der Theorie schon nachgewiesen hat, dass die Planwirtschaft am Kalkulationsproblem scheitern muss. Das heißt, ein Preis ist nicht nur ein Preis im Regal, eine Zahl, sondern es zeigt die relative Knappheit eines Gutes an. Und durch die relative Knappheit eines Gutes gibt es dann Preisverläufe. Steigender Preisverlauf zeigt, dieses Gut wird knapper. Und das sendet dann das Signal an die Unternehmen. Erstens ist es attraktiv, das Gut herzustellen, weil gerade hohe Margen locken. Ne? Also deswegen sage ich auch immer, gegen hohe Preise helfen nur hohe Preise und kein Preisdeckel. Weil dann der Anreiz da ist, wir Menschen sind Anreizwesen, wir folgen den Anreizen, die sich bieten, den negativen wie dem positiven. Und ein hoher Preis ist ein positiver Anreiz, die Produktion auszuweiten oder neu in diesen Markt einzutreten. Und irgendwann ist das Angebot wieder so groß, dass die Preise wieder fallen, dass der Markt gesättigt ist, dass das Angebot die Nachfrage dominiert. Und auf diese Art und Weise, durch die Preismechanismen, durch die Preisverläufe, werden die Ressourcen einer Volkswirtschaft verteilt, allokiert, wie man sagt. So, und jetzt leben wir heute in einer Zeit, in der die Staatsquote bei über 50% ist. Das heißt, mehr als die Hälfte der Ressourcen werden von Zentralplanern verwaltet und nicht durch freiwillige Kooperationen, durch freie Preise. Und genau da schließt sich jetzt wieder der Bogen zu Mises, der eben 1919 schon sagte, am Kalkulations- und Koordinationsproblem scheitert die Planwirtschaft. 1919, die DDR kam erst deutlich später, die Sowjetunion war gerade begründet, kurz zuvor. Und dann manifestierte sich das eben auch in der Realität. Ja. Also das ist ein wichtiger Punkt. Mises ist ohnehin jemand, den ich da sehr oft bringe. Das ist eigentlich der mich am meisten inspiriert, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen wiederhole ich den Namen auch so gerne, weil er einfach im Schatten von Hayek steht. Hayek, Friedrich August von Hayek, ist ja Wirtschaftsnobelpreisträger geworden. Und der überragt Mises rein von der Bekanntheit. Aber Mises hat eigentlich viel mehr hervorgebracht aus Freiheitlichen.
Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob die vielleicht gar nicht falsch, der Begriff technologische Erfindung, weil die das Geld in seiner Praktikabilität mit den Scheinen, mit den Münzen ja vielleicht erst die Wirtschaft in der heutigen Zeit ermöglicht hat. Wenn man da früher Tauschhandel gemacht hat, das war ja alles nicht so einfach umsetzbar. Also ich finde den Begriff gar nicht so schlecht, aber gleich im nächsten Abschnitt steht hier dann eben auch ein Punkt Geld als Herrschaftsinstrument, dass also durch diese Möglichkeit, dass man Geld so einfach transportieren kann, einfach einsetzen kann, dass es dann von den Herrschenden eben auch als Instrument der Kontrolle und der Herrschaft benutzt worden ist, oder?
Absolut. Also was ich auch schreibe, ist, dass es ein unendliches Geld ist heute, weil Geld durch Kreditvergabe entsteht. Mhm. Und das heißt, man ist in der Lage, den Krieg auch unendlich zu führen. Es ist also ein Kriegsgeld auch, das Fiat-Geld, das, was wir heute haben. Es ist kein Zufall, dass 1914 der Goldstandard in der westlichen Welt zu Zeiten des Ersten Weltkriegs abgeschafft wurde. Mhm. Das ist mal ein wichtiger Punkt, dass man sagen kann, dieses unendliche Geld führt zum unendlichen Krieg. Wahrscheinlich wäre im Goldstandard der Krieg nur wenige Wochen oder Monate, Tage, wie auch immer, bezahlbar gewesen überhaupt. Also das ist natürlich eine Form der Herrschaft. Eine andere Form der Herrschaft ist, dass der Staat in der Lage ist, die Kosten für gewisse Projekte, sei es Covid, Klima, Krieg und so weiter, auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben, die wahren Kosten. Weil zwischen Inflation, neue Staatsschulden, Ausdehnung der Geldmenge und Teuerung ist ein zeitlicher Versatz. Ja. Da merken die Menschen das nicht so. Wenn man direkt die Kosten aufbürden würde und die Steuern und Abgaben erhöhen würde, dann würden die Menschen das merken.
Ja.
Und wenn die Steuern und Abgaben steigen, dann hat die Regierung wahrscheinlich bei der nächsten Abstimmung schlechte Karten. Und so wird es eben auch zu einem Herrschaftsinstrument, dass man sich eben Stimmen kaufen kann letztlich. Ja, also man kann da gibt es noch viele, viele weitere Beispiele. Das sind jetzt die beiden gängigsten Beispiele. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig auszuführen, gerade in diesen Zeiten, dass wir eben Friedensgeld brauchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch Bastiat hat es, glaube ich, gesagt. Er hat gesagt, wenn Güter nicht die Grenzen übertreten, dann tun es Soldaten. Also auch da der internationale Handel, die Arbeitsteilung, das ist ein ganz wichtiger Friedensaspekt, der natürlich auch auf der Geldrechnung beruht, weil dann kann ich gucken, kaufe ich lieber in Indien ein, in China, wie auch immer. Der Preis sagt mir da halt eine Menge. Und wenn man sich gegenseitig nützlich ist, weil man Gas einkauft, im Gegenzug gehen dann Maschinen nach Russland zum Beispiel. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann droht ihm die Gefahr, dass es Soldaten tun. Das ist, wenn man sich gegenseitig nicht mehr so braucht, nicht mehr so nützlich ist. Das ist etwas, was Bastiat 1850, glaube ich, gesagt hat. Oder wie kurz.
Nochmal kurz zur Gründung der FED. Ich habe das jetzt erst verstanden, dass durch diese Geldpolitik die großen Weltkriege überhaupt erst möglich geworden sind.
Ja.
In der Konsequenz dieses Gedankens ist ja das eigentlich die Bedingung dafür, für das ganze Leid, das das 20. Jahrhundert geherrscht hat. Also kann man das den Gründern schon in die Schuhe schieben, diesen Plan? Weil es ja auch zeitlich ziemlich gut übereingeht. August 14, Erster Weltkrieg, damals gab es da auch schon Hinweise drauf, dass das alles vorbereitet worden ist und so.
Ja, es hat natürlich viele Ebenen, muss man sagen. Auch 1971 gab es ja auch den Wettlauf zwischen Ost und West, ja, dem Sowjetreich, wo Geld auch keine Rolle spielte, bei den Amerikanern schon eher, weil sie hatten die formale Golddeckung von $35, die Unze, und haben natürlich mehr Dollars gedruckt, als sie vorhalten konnten an Gold in diesem Deckungsverhältnis. Und deswegen mussten sich das eingestehen. Das heißt, dieser Wettlauf hat das dann auch zunichte gemacht, dass der Goldstandard abgeschafft werden konnte. Und er wurde natürlich deshalb abgeschafft, weil Geld und Staat zusammenhängen, weil es zentralistisch ist. Das ist ein Punkt. Und beim Zweiten Weltkrieg war es bei Hitler so, dass er einen Schattenhaushalt geführt hat, die MEFO-Wechsel. Ja, das habe ich auch beschrieben. MEFO-Wechsel heißt, die Rüstungsgüterindustrie wurde in Wechseln bezahlt von der Metallurgischen Forschungsanstalt. Und die wurden dann bei der Reichsbank kreditiert. Es tauchte also nicht als Staatsschulden direkt auf. Es war ein Schattenhaushalt. Mhm. Und Zielsetzung war eben, dass dann später mit den eroberten Gebieten in irgendeiner Art und Weise da die Wertschöpfung abzugreifen, die Rohstoffe abzugreifen. Mhm. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass ich diese Aussage so ein bisschen einschränken möchte, dass es letztlich darum geht, die Menschen aufzuklären, dass diese Finanztricks vielfältig sein können und nicht nur darauf begrenzt sind, dass es dieses Deckungsverhältnis Edelmetalldeckung gibt, sondern dass es dann auch so etwas wie so MEFO-Wechsel geben kann. Mhm. Ja, deswegen ist es wichtig, es ist ein bisschen sperrig, hört sich ein bisschen schwierig an, aber es ist ganz wichtig zu wissen. Im Grunde, um Frieden zu säen, kommen wir nur umhin, dass wir Aufklärung aussehen, ja, und dass wir hoffen, dass diese Aufklärung auch auf fruchtvollen Boden fällt und aufgeht und dass die Menschen sich nicht verirren, verwirren und in diesen Krieg oder in diese Kriege ziehen lassen. Jetzt aktuell spitzt es sich in Europa wieder zu, aber im Endeffekt sind ja überall immer Kriege. Und wer führt die Kriege? Wer führen diese Kriege? Es sind Staaten. Das ist das große Problem. Unternehmen führen keinen Krieg gegeneinander. Ja, da werden natürlich auch mit harten Bandagen gekämpft. Adidas gegen Puma, das war auch nicht witzig, ja, wo es ja Brüder waren. Ja. Aber die haben eben sind nicht mit Waffen aufeinander losgegangen. Mhm.
Ein großes Thema bei dieser ganzen Geldpolitik ist natürlich der Zins. Es gibt auch ein eigenes Kapitel, das Zinsphänomen als der Zentralzins als ein System der Fehlanreize und der Steuerung. Kannst du vielleicht kurz über den Zins sprechen und vor allem über den nächsten Punkt auch Kritik an der Zinskritik? Also das ist ja ein Thema, was viele Leute sagen, das große Übel auf dieser Welt ist der Zins, Zinseszins, diese Rechnungen, die wir da haben, kennen wir ja alle. Warum ist Kritik an der Zinskritik ein eigenes?
Fangen wir damit an. Fangen wir damit an. Also auch da wieder, wichtig ist immer, wenn man Dinge beurteilt, dass man versucht, sich den Kontext zu Gemüte zu führen und sich darüber Gedanken macht. Und der Zins ist natürlich in einem Umfeld eines unendlichen Geldes, wo alte Schulden inklusive der Zinsen mit neuen Schulden bezahlt werden, dann wird es exponentiell. Mhm. Wenn wir eine konstante Geldmenge hätten, dann haben wir das Problem ja nicht. Ja. Dann muss der Zins erwirtschaftet werden. Ja. Und ich finde oder halte es für sehr wichtig, dass der wichtigste Preis der Volkswirtschaft, das ist der Zins aus meiner Sicht, wenn der Zins, der sich am Markt einstellen würde, bei 5% liegt, als Beispiel, dann weiß ich als Unternehmer oder als Privatmann, alles über 5%, das ist die Hürde, das muss ich rechnen. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt den Zins herunter manipuliere, von 5 auf 3, auf 2, auf 0, hatten wir ja, dann rechnet sich plötzlich aller möglicher Blödsinn. Und das führt dazu, wenn sich niedrig rentierte Projekte, wenn die sich plötzlich rechnen, dann kommt die Produktivität zum Erlahmen. Mhm. Und die Produktivität misst das Verhältnis, was wir reingeben und was wir rausbekommen an Gütern, an Endprodukten. Und diese Produktivität läuft seit 2007 in Deutschland seitwärts. Und 2007, 2008, danach die Eurokrise, Finanzkrise, Eurokrise. Mhm. Das ist nach meiner Definition der Auftakt der Epoche des Hyperinterventionismus gewesen. Und seitdem verzerrt sich die Produktionsstruktur. Und die Produktivität kommt zum Erlaben. Und das hat natürlich mit dem Zins zu tun, weil er, ich habe das mit den Preissignalen schon ausgedrückt, der Preis des Geldes ist der wichtigste Preis einer Volkswirtschaft. Das ist meine Überzeugung. Und wo kommt der Zins her? Er leitet sich aus der Sparneigung der Menschen ab. Wenn der Zins herunter manipuliert ist, dann haben wir ja gar keinen Anreiz zu sparen. Weil je niedriger ist, desto niedriger ist der Anreiz zu sparen. Mhm. Sparen ist aber der Ursprung, um Kapital zu bilden, um dieses Kapital dann in derartige Fabriken zu investieren, wie wir es hier sehen. Mhm. Also Sparen ist ein wichtiger Prozess. Und je niedriger der Zins ist, desto höher ist der Anreiz, sich zu verschulden, die Dinge jetzt zu konsumieren, später zu bezahlen. Das heißt, wir landen dann in einer Konsumgesellschaft und nicht in einer Spargesellschaft. Mhm. Und man kann sich als Privatmann, Privathaushalt, nicht reich konsumieren, sehr wohl aber reich sparen. Und am Anfang steht immer die Kapitalbildung, die Produktionsmittel, die Arbeitszeit. Und das sind die Triebfedern, die Geldrechnung natürlich, die Triebfedern des heutigen Wohlstandes. Und das wird oftmals vergessen, weggewischt und nicht richtig verstanden aus meiner Sicht. Mhm. Und ich habe auch oft Gespräche, das Wunder von Wörgl war so wunderbar, weil es ein Schwundgeld war und so weiter und so fort. Ist noch ein Sonderthema.
Silvio Gesell ist der Name.
Ja, richtig, richtig. Was ich da total begrüße, ist, dass Leute regional aktiv werden und Verantwortung übernehmen. Freiheit heißt Verantwortungsübernahme für jeden Lebensbereich. Das ist meine Definition auch von Freiheit, beziehungsweise das ist der Preis der Freiheit eigentlich, weil das anstrengend, das ist verdammt anstrengend. Wenn du dich um die Gesundheit kümmerst, um die Bildung, um die eigene, um die der Kinder, das ist ein Wust an Themen, die man da zu tun hat. Wenn es da jemanden gibt, eine staatliche Behörde, die sich darum kümmert, das ist erstmal einfacher. Mhm. Und was ich damit sagen oder was der eigentliche Ausgangspunkt für diesen kleinen Exkurs war, ist, dass ich es total klasse finde, dass sie sich zusammengesetzt haben und sich Gedanken gemacht haben. Mhm. Dass die auch konsumtiv agiert haben, Gemeindehaus gebaut haben, eine Skischanze gebraucht haben, die keiner brauchte. Dass sie also sehr konsumtiv aktiv waren und nicht in Produktions- oder zu wenig in Produktionsgüter investiert haben und es eben nicht den Marktkräften, den Unternehmern überlassen haben, das sei mal dahingestellt. Aber ist auch ein Sonderthema. Ja. Und ich finde es, ich möchte es überhaupt nicht irgendwie verbrämen oder sonst was. Ich möchte das Positive herausstellen, dass da Leute den Hintern in der Hose hatten und etwas getan haben. Mhm. Das finde ich toll. Mhm. Dass sie da rein nach meiner Auffassung in den Gelddefinitionen und in der Fragestellung des Zinses, dass sie da falsch gelegen haben, das ist eben so. Aber ich sage ja auch, und das ist die Conclusio, freies Geld oder beziehungsweise neues Geld für eine freie Welt, dass die Menschen eben die freie Wahl haben. Und dann dürfen sie ja auch das Schwundgeld ausprobieren. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich würde es halt nicht verwenden. Ja, also einfach der Beste soll das Rennen machen, genauso wie bei Schuhen. Du hast andere Schuhe als ich. Es gibt eben Wettbewerb. Und in den wichtigsten Märkten der Menschheit haben wir leider keinen Wettbewerb. Und dazu zählt das Geld, die Bildung, viele andere Dinge.
Ich merke schon, hier steckt viel Sachkompetenz drin. Da könnten wir stundenlang drüber weiterreden. Das machen wir bei anderer Gelegenheit.
Unbedingt.
Ich kenne da schon eine tolle Reihe, wo wir Bücher vorstellen. An wen richtet sich dieses Buch? Für wen hast du das geschrieben? Ich nehme an, es ist so geschrieben, dass es nicht nur für Fachexperten ist, für Wirtschaftsleute, sondern auch für den Normalbürger. Wer ist die Zielgruppe?
Die Zielgruppe sind, also ich habe mich da nicht hingesetzt und habe genau überlegt, welche Zielgruppe es ist, weil eigentlich sollte es jeder lesen, es geht jeden etwas an. Mhm. Verwenden Geld nahezu täglich. Ich habe natürlich auch oder weiß, dass sich da nicht jeder für interessiert. Da halte ich es mit Kant, dass die Menschen die Notwendigkeit erkennen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wenn man sich seriös mit dem Thema beschäftigt, und da ist dieses Buch eines von vielen, dann kann man das Buch verstehen, glaube ich, wenn man es will und durchschnittlich begabt ist, dann funktioniert das. Das würde ich schon, also müsste man natürlich Leute fragen, die es gelesen haben, nicht jetzt denjenigen, der es geschrieben hat. Da ist ein leichter Interessenkonflikt, aber mein Anspruch war schon, dass es möglichst so formuliert ist, dass es jeder verstehen kann und der möchte. Das ist ja immer, kann nicht, wohnt in der Willnichstraße. Ne? Also das kennt man ja, diesen Spruch. Also wenn man will, dann kann man das verstehen, behaupte ich jetzt einfach mal so.
Ja. Wünsche dir viel Erfolg dabei. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke an dich und auch an euch für eure Arbeit.